Frau Schivado ist Historikerin. Sie arbeitet früher lange Jahre in der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und arbeitet jetzt in der Helmholtz-Gemeinschaft. Schön, dass Sie sich bereit erklärt haben, heute zu moderieren. Frau Schivado, bitte übernehmen.
Ja, vielen Dank, Herr Kopp, vielen Dank, Herr Seitenbecher, für die nette Begrüßung. Ich will nicht viel sagen. Die Themen Migration und Flucht sind in der deutschen Gesellschaft zurzeit präsent. Wie man den Eindruck hat, sie vielleicht noch nie waren. Es nutzt aber auch hier, wie in ganz vielen anderen Bereichen, auch mal einen Blick in die Geschichte zu werfen und sich zu fragen, ist es wirklich das erste Mal, dass die deutsche Gesellschaft sich so eingehend mit diesen Fragen befasst? Wir sind sehr froh, dass wir den Einstieg in die Diskussion heute einen Experten gewinnen konnten, der einen Impuls liefern wird. Das ist nämlich Rainer Ohliger. Das Thema seines Impulsreferates wird lauten: Geschichte trifft Gegenwart, andere ähnliche, gleiche Muster der Migration nach Deutschland. Rainer Ohliger ist Historiker und Sozialwissenschaftler. Er leitet das wissenschaftliche Sekretariat der Robert-Bosch-Expertenkommission zur Neuausrichtung der Flüchtlingspolitik. Er ist Vorstandsmitglied des Netzwerks Migration in Europa e.V. und arbeitet und publiziert zu historischen aktuellen Themen zur kulturellen Vielfalt, Migration und Integration. Herr Ohliger, ich bitte Sie ans Rednerpult und freue mich auf die anschließende Diskussion. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank, Frau Schivado, für die Einführung. Herzlichen Dank an die Bundeszentrale für politische Bildung, namentlich an Herrn Kopp für die Einladung. Ich freue mich auf einen spannenden Abend mit Ihnen. Die Gastarbeiter kamen, um zu gehen und sind geblieben. Das Rotationsprinzip war die Idee dahinter. Einjährige Arbeitsverträge und dann zu gehen, das hat nicht geklappt. Die Verträge wurden entfristet, die Leute kamen auf Dauer und ein knappes Viertel, 4 Millionen von 19 Millionen, sind tatsächlich geblieben und haben Familien gegründet, Kinder in die Welt gesetzt und sind ein wesentlicher Teil der deutschen Gesellschaft geworden. Spätaussiedler kamen definitiv auf Dauer, ne, die Heimat zu verlassen, um unter, das war die Floskel, will ich das nicht nennen, aber die Interpretation, als Deutsche unter Deutschen zu leben. Und bei Flüchtlingen heute ist das eine sehr gemischte Geschichte. Die kommen zum Teil temporär, einige werden abgeschoben, viele haben keine Aufenthaltserlaubnis oder kriegen keine, werden nicht anerkannt, mehr als die Hälfte wird nicht anerkannt. Viele bleiben trotzdem, viele bleiben so semi-permanent, würde ich das nennen, und viele bleiben auch auf Dauer. Also eine sehr gemischte Geschichte. Unterbringung und Wohnen werde ich jetzt nicht mehr ansprechen, aber vielleicht noch zwei Worte zu Staatsangehörigkeit und Sprache. Das sind natürlich sehr unterschiedliche Gruppen gewesen. Die Flüchtlinge und Vertriebenen hatten zum überwiegenden Teil, die deutsche Staatsangehörigkeit. Wer in Königsberg geboren wurde 1924, war natürlich deutscher Reichs- und Staatsangehöriger. Wer aber 1919, Josef Stingel, im Egerland geboren worden war, hatte einen tschechoslowakischen Pass, ne, und wurde eingebürgert, allerdings schon 1938 mit der Besetzung der Tschechoslowakei. Ausländer, die als Gastarbeiter kamen, das sagt ja der Name Ausländer schon, hatten lange keine deutsche Staatsangehörigkeit, können sich aber einbürgern lassen. Die Einbürgerungsverfahren sind erleichtert worden. Zum Teil können sie auch zwei Pässe haben. Und die Kinder von Ausländern haben heute oder seit 2000, wenn sie hier geboren werden, normalerweise die deutsche Staatsangehörigkeit. Spätaussiedler hingegen hatten keine deutsche Staatsangehörigkeit. Die hatten eine sowjetische oder eine russische oder eine kasachische, eine rumänische und eine polnische Staatsangehörigkeit und mussten sich einbürgern lassen. Hatten aber anders als Arbeitsmigranten, Gastarbeiter, einen unmittelbaren Anspruch auf sofortige Einbürgerung. Und bei Flüchtlingen und Asylbewerbern ist das eine Perspektive, nach einer Aufenthaltsdauer von x Jahren sich einbürgern zu lassen. Die sprachlichen Voraussetzungen sind natürlich unterschiedlich. Deutschsprachig in verschiedenen Schattierungen und Färbungen bei den Vertriebenen und Flüchtlingen. Bei den Gastarbeitern eine Batterie von europäischen Sprachen, von Italienisch über Portugiesisch bis hin, gut, das ist Großeuropa, Türkisch. Und Serbo-Kroatisch oder seit den Anfang der 90er Jahre Serbisch und Kroatisch. Bei den Spätaussiedlern eine Mischung von Herkunftsland Rumänien, wie wir es gesehen haben, Deutsch und dialektale Ausformungen, also siebenbürgisch-sächsisch, banat-schwäbisch, aus Polen, zum Teil deutsch, zum Teil polnisch, zum Teil gemischt, aus Russland überwiegend, die in den 90er Jahren gekommen sind, russischsprachig oder alte Dialekte des Deutschen. Und bei den Flüchtlingen heute sind es die Sprachen der Welt, die wir hören. Ich könnte jetzt noch weitermachen, aber das sollte sozusagen als Teaser, als Anreger sein. Man kann das vergleichen auch nochmal nach den Bildungshintergründen, nach dem Zugang zum Arbeitsmarkt, den die Leute haben, nach den kulturellen Differenzen oder Ähnlichkeiten. Da sieht man Ähnliches und Unterschiede, nach Konkurrenz- und Verteilungskonflikten, die bei allen, in allen Zeiten, bei allen Gruppen, mit allen Gruppen vorherrschten, oder der Wahrnehmung der Personen, sagen wir, die Fremdbilder, die Bezeichnungen, die Stereotype, die man hatte, oder die Perspektiven für die Integration, die unterschiedliche Gruppen hatten. Das können wir aber, wenn das interessiert, auch in die Diskussion verlagern. Ich danke Ihnen erstmal und übergebe an die Moderatorin. Herzlichen Dank.
Ja, vielen herzlichen Dank, Rainer Ohliger. Vielen Dank auch für dieses Paper, was, glaube ich, sehr nützlich ist und was auch sehr schön ist, dass jeder es mit nach Hause nehmen kann. Und wir werden sicherlich zu einigen Punkten jetzt noch sprechen. Dafür sind wir da. Ich bitte unseren zweiten Gast des Abends, jetzt auch hier Platz zu nehmen. Und ich würde Helmut Kuhn dann vorstellen, wenn er dann hier mit mir sitzt, zusammen mit Herrn Ohliger. So ist gut. Fragen an Herrn Ohliger können nachher gestellt werden. Wir würden jetzt erstmal das Privileg ausnutzen, hier zu dritt unter uns zu sprechen und werden dann aber die Diskussion öffnen. Das heißt, wenn Sie dann noch Fragen oder Anmerkungen direkt zum Beitrag von Herrn Ohliger haben, dann kommen Sie auf jeden Fall noch dazu, die heute loszuwerden. Ich stelle Ihnen kurz Helmut Kuhn vor. Er ist geboren in München, er ist Schriftsteller und Journalist. Er studierte Geschichte und Publizistik und volontierte beim Deutsch-Jüdischen Aufbauverlag in New York und arbeitete dort als Korrespondent für die Zeit. Er schrieb Reportagen für den Stern, für Focus und Mare und einige Romane, unter anderem 5 Jahre meines Lebens, ein Bericht aus Guantanamo zusammen mit Murat Kurnas, sowie Bücher zum Thema Migration mit Cem Gülay. Er unterrichtet auch an der Hochschule Makromedia sowie an der Humboldt-Universität. Herzlich willkommen.
Dankeschön, danke. Danke.
Herr Kuhn, wir haben jetzt aus dem Beitrag von Herrn Ohliger haben wir gelernt, Migration gehört eigentlich schon sehr lange zu Deutschland, zur deutschen Gesellschaft, hat die deutsche Gesellschaft auch seit dem Zweiten Weltkrieg geprägt. Nichtsdestotrotz möchte ich gerne nochmal meinen Eindruck von der Einleitung wiedergeben und vielleicht teilen Sie den auch, dass eigentlich zurzeit in Deutschland so über Migration und Flüchtlinge diskutiert wird, als hätte das alles noch nie, als hätte es das alles noch nie gegeben. Woran liegt das? Und Herr Ohliger, Sie möchte ich gerne anschließend fragen, was lernen wir denn eigentlich aus der Geschichte? Es ist immer so schön zu lernen. Was lernen wir aus der Geschichte? Jetzt aus der Geschichte der Migration in Deutschland. Aber zunächst Herr Kuhn.
Also ich würde mal vielleicht damit anfangen. Sie sagten, woran liegt das, dass wir heute das Gefühl haben, also gerade jetzt, das Abendland geht unter, die Pforten sind geöffnet. Ich will mal dazu sagen, erinnern Sie sich noch vor 3 Monaten an das absolute Reizthema? Wir sind jeden Morgen aufgewacht und dachten, das Abendland geht unter, wenn die armen Griechen beim Grexit austreten. Sie erinnern sich, ja? Ich bin jeden Morgen schweißgebadet aufgewacht und dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und wann haben Sie das letzte Mal davon gehört? Sind wir ehrlich? Ja? Also ich komme ja selber aus den Medien und ich will einfach nur sagen, natürlich werden wir jetzt täglich bombardiert quasi mit Meldungen aller Art. Das Thema wird multimedial aufbereitet von morgens bis abends. Das heißt, vielleicht haben wir im Moment einfach eine sehr große Wahrnehmung davon. Ja? Ich will es auf der anderen Seite natürlich nicht kleinreden. Das war nur ein ganz kleiner Einwand. Ich finde, wir können aus dieser Geschichte der Migration in Deutschland und wirklich großen Dank, das finde ich ganz klasse, wie Sie das gemacht haben, doch eine ganze Menge lernen. Also vielleicht eins, die erste große Migrationswelle nach 1945 hat ja, wenn wir das Ganze mal wirklich positiv sehen, Migration ist ja nicht etwas Negatives per se, im Gegenteil, etwas vollbracht, nämlich ab 1945 das deutsche Wirtschaftswunder. Das müssen wir uns mal vergegenwärtigen. Und ohne die große Gruppe der Sudeten, was hatten wir, Banater Schwaben, wie auch immer, Ostpreußen oder so weiter, hätte es dieses Wirtschaftswunder in dieser Form gar nicht gegeben. Wir hatten das Bild, Josef Stingel kommt selber aus dem Egerland, etc. Wir können vielleicht noch was Zweites daraus lernen, dass wir in den 60er, 70er Jahren mit der Gruppe der also sogenannten Gastarbeiter vielleicht auch ein paar Dinge versäumt haben. Sie hatten gesagt, ja, die Menschen kamen und es war vorgesehen, dass sie eigentlich wieder gehen sollten oder wollten, und aber doch geblieben sind. Max Frisch hat das mal, der Schweizer Schriftsteller Max Frisch hat das mal so gesagt, wir riefen Gastarbeiter und es kamen Menschen. Ja, damit haben wir vielleicht so nicht gerechnet, die bleiben wollten, die sich hier angesiedelt haben und die heute ganz fester Bestandteil unserer Gesellschaft, unserer Kultur sind, ist auch eine, und auch unserer Wirtschaft, unserer florierenden, nach wie vor florierenden Wirtschaft. Das ist auch etwas, was wir vielleicht uns mal vor Augen halten müssen. Wir können auch daraus lernen, dass wir Fehler gemacht haben in der eben nicht, teilweise nicht existenten Integration, besonders der sogenannten türkischen Gastarbeiter. Ich erinnere daran, dass in den 60er, 70er Jahren die türkischen Gastarbeiter, die hier über 10, 15 Jahre, 20 Jahre zum Teil gelebt haben, ihre eigenen Kinder nicht nach Deutschland holen durften. Ja, es gab erst 1974 ein Familienzuführungsgesetz, das es erlaubt hatte, die Kinder nachzuholen. Jetzt waren diese Kinder aber bereits 12, 13, 15, manchmal 18, 19 Jahre alt, sind in der Türkei aufgewachsen, waren ihren eigenen Eltern fremd geworden, die waren nur einmal im Jahr im Urlaub zu Hause, ja, kommen nach Deutschland. Und nun wussten wir nicht richtig, das ist jetzt auch keine Schuldzuweisung oder so, aber wusste das Land, wusste die Bundesrepublik nicht richtig, ja, wie gehen wir mit diesen Kindern um? Was machen wir da? Ja? Und jetzt haben wir 20, 30 Jahre später die Folgen davon zu tragen. Das heißt, ich will eigentlich nur mal sagen, wir haben aus der Geschichte dieser Einwanderungswellen oder Einwanderungszyklen durchaus etwas zu lernen. Noch ganz kurz vielleicht eine eben kurz, ganz kurz erwähnte Gruppe. In der DDR gab es eben auch Gastarbeiter, gar nicht mal wenige. Es waren etwa 500.000 von 1966 bis 1989, die aus den sogenannten sozialistischen Bruderländern angeworben worden waren. Mosambik, Vietnam, Kuba, Polen etc. Und interessant ist dabei, ohne jetzt irgendwie wiederum irgendeine Schuldzuweisung machen zu wollen, da waren schon physisch gar nicht vorgesehen, diese Menschen irgendwie zu integrieren, ja, sondern die wohnten in eigenen Siedlungen, meistens vor Ort oder direkt neben der Arbeitsstätte. Die sollten sich mit der einheimischen Bevölkerung gar nicht mischen. Das heißt, da gibt es überhaupt keine Idee der Integration. Erst heute, oder sagen wir mal erst seit 10, 15 Jahren vielleicht, verstehen wir besser und mehr, dass Migration und Integration zusammengehören, dass es einfach dieselbe Medaille ist. Wenn Migration funktionieren soll, müssen wir die Menschen auch sofort integrieren. Das ist etwas, was wir aus diesen Dingen vielleicht lernen können.
Jetzt hat der Kuhn, dieser Schuft, mir die Frage geklaut.
Er hat alles gesagt, worüber wir noch sprechen wollen.
Er hatte eine ganz andere Frage und äußert sich zu Geschichte. Was lernen wir aus der Geschichte? Die Geschichte als Lehrerin des Lebens, Historia Magistra Vitae heißt das im klassischen Latein der Geschichtsstudenten. Aus Geschichte kann man gar nichts lernen, nämlich die ist einmalig. Aber trotzdem 5 Punkte, was wir lernen könnten vielleicht. Erstens, wir haben das schon mal geschafft, ist die erste Message. Insofern, die Kanzlerin könnte auch historisch argumentieren und sagen, wir schaffen das, weil wir das schon mal geschafft haben. Und das ist natürlich sehr plakativ, was ich formuliert habe. Das würde ich sozusagen aufdröseln, wenn wir mehr Zeit hatten, lasse ich aber mal. Das Zweite ist, und das, glaube ich, ist nichts, was man nur aus der Geschichte lernen kann, Mobilität und Migration gehört zur Normalität menschlicher Gesellschaften. Oder wenn Sie es ein bisschen feinsinniger haben wollen, Migration ist eine anthropologische Konstante des menschlichen Lebens. Menschen haben zwei Beine und keine Wurzeln wie Bäume. Ne? Das Bild von den Wurzeln und der Heimat und der Wurzellosigkeit ist ein völlig schräges Bild. Denn moderne Gesellschaften und nicht nur moderne Gesellschaften leben davon und nutznießen davon, dass Menschen Grenzen überschreiten und sich auf den Weg machen. Aus freien Stücken oder auch nicht aus freien Stücken. Das fängt an im Paradies mit Adam und Eva, als sie rausgeworfen worden. Das sind die ersten Zwangsmigranten, wenn man es ironisierend will. So, und bis dahin können wir es bis 2015 weiter spinnen. Das war der zweite Punkt, Normalität. Das dritte ist Migration. Und man muss ja immer den Nationalstaat mitdenken, auch wenn wir in einer globalisierten Welt und einem sich vereinigten Europa mit und ohne neuen Grenzen leben. Migration durchbricht einerseits nationalstaatliche Grenzen oder Migration liegt quer zur Nation. Das kann man sehr, sehr schön, glaube ich, historisch auch zeigen. Und andererseits liegt es gar nicht quer zur Nation. Wenn wir die Geschichte der Spätaussiedler und der Flüchtlinge und Vertriebenen uns angucken, dann ist da eine nationale Logik drin, wie es zur Aufnahme von Flüchtlingen, Vertriebenen und Spätaussiedlern gekommen ist. Die ist ohne die nationale Logik nicht zu denken. Was habe ich noch? Geschichte und Migrationsgeschichte bietet ein breites Repertoire an Anschauungsmöglichkeiten, ne, an Vergleich. Was ich versucht habe, Unterschiede und Ähnlichkeiten aufzuzeigen. Und man kommt da dann irgendwann zum Schluss und sagt, man kann das zwar alles vergleichen, aber es ist nicht alles gleich dadurch, dass man es vergleicht. Ne? Was wichtig ist,
überhaupt nicht. Trotzdem drängen sich mir sofort auch direkt authentische Bilder auf, die quasi gleich sind. Ich habe mich lange mit der Geschichte meiner Großmutter beschäftigt. Ich glaube, er schreibt gerade einen Roman darüber, die eben aus dem Sudetenland kommt. Und die Bilder der Vertreibung von damals und heute, die Ankünfte auf den Bahnhöfen, diese endlos langen Flüchtlingstrecks sind identisch, fast. Ja? Also wenn man sich jetzt natürlich Klamotten oder sowas mal wegdenkt, das ist auch quasi über eine Landroute, teilweise zu in Viehwaggons geschehen. Und als sie dann verteilt, es gibt so viele Parallelen. Heute haben wir den Königsteiner Schlüssel, der also die Migranten irgendwo in Bundesländer verteilt. Damals wurden sie auch auf verschiedene Bundesländer, auf verschiedene Städte verteilt. Und auch damals nicht besonders freundlich empfangen. Ich erinnere mich, also ich habe lange viele Interviews mit meiner Großmutter geführt, die mir erzählt haben, wie sie auf dem Bahnhof ankamen aus dem Sudetenland. Und die, in Fulda war das damals, in Westdeutschland, sehr schnell ein Schimpfwort gefunden haben, nämlich die Bittschön. Ich sage, Omi, was? Die Bittschön? Wieso die Bittschön? Ja, weil wir waren ja Österreicher. Ja? Wir haben immer gesagt, Bittschön, Dankeschön und so. Wir waren freundliche Menschen. Ja? Und das wurde sehr schnell bei den etwas im Umgangston raueren Fuldaern als Schimpfwort umgedreht, umgemünzt. Ja? Es hat lange gedauert, bis diese Menschen wirklich integriert waren oder sich also das Schimpfwort bitteschön oder die Flüchtlinge hat sich lange gehalten.
Der Nissenhütten, den ich heute Abend auch zum ersten Mal gehört habe, es ist ja sowas von pejorativ. Also, ja.
Oder nehmen Sie eine andere Begrifflichkeit oder einen Witz. Ich konnte in der Ausstellung im Haus der Geschichte in Bonn sehen. Da gab es eine große Vertriebenenausstellung vor 6, 7 oder 8 Jahren, da war über einen Audioguide zu hören, was ist die Gemeinsamkeit zwischen dem Mond und einem Flüchtling? Beide haben einen großen Hof. Versteht kaum heute noch jemand. Also die Erzählung von, wir haben unser Eigentum, unseren großen Hof im Osten, das Landgut verloren und der Mond einen großen Hof hat. Mein Sohn kann ich das nicht mehr erzählen, der versteht den Kontext nicht. Den letzten Punkt habe ich nicht genannt. Was kann man aus der Geschichte lernen? Man kann eine Sache, glaube ich, lernen bei ihrer Einheit von Migration und Integration. Integration von Migranten, und ich bin bei Ihnen zu sagen, das muss zusammen gedacht werden, das sind zwei Seiten einer Medaille, braucht Zeit und vollzieht sich nur im Generationenverlauf. Wenn wir uns die Geschichte der Flüchtlinge und Vertriebenen der Nachkriegszeit angucken und die Verteilungskonflikte und die Stereotype, die Klischees und die Ablehnung, wer von Ihnen Altes Land gelesen hat, den Bestseller, ne, da ist das greifbar von der adligen Frau, die nach Schleswig-Holstein kommt, zwangseinquartiert wird, soweit sind wir im Moment noch nicht, nur Gewerberäume werden zwangsbeschlagnahmt in Hamburg. Auch da gab es Verteilungskonflikte, Auseinandersetzungen und es war nicht sozusagen völkische Gemeinschaft oder nationale Gemeinschaft, ich will das gar nicht ironisieren, sondern es hat sich über Generationen vollzogen. Also jetzt kommt sozusagen das Biografische, Sie haben von Ihrer Großmutter erzählt, ich bin natürlich auch Flüchtlingskind, mein Vater ist in Ostpreußen 24 geboren, ins Dorf gezogen nach Norddeutschland und er war bis zu seinem Tod Mitte der 90er Jahre irgendwie Außenseiter. Ne? Der gehörte nicht zu dieser Dorfgemeinschaft. Der war von außen
dazu gekommen. Das dauert lang.
Während das bei mir keine Frage mehr war, dass ich dahin gehörte und geboren worden bin, aufgewachsen bin und zugehörig war. Ich will das trotzdem jetzt sozusagen den Vergleich nicht überziehen zwischen Flüchtlingen der Nachkriegszeit und Flüchtlingen heute. Das muss man aufpassen, dass man sich nicht auf die schiefe Bahn begibt, weil die, sagen wir, die kulturellen Voraussetzungen, die religiösen Voraussetzungen sind andere, wobei der konfessionelle Streit der Nachkriegszeit, den können wir uns heute ja gar nicht mehr vorstellen, zwischen Katholiken und Protestanten, das war eine messerscharfe Mauer, ja, in Deutschland. Mhm. Nochmal aus dem Anekdotenschatz meines Vaters, der mir erzählte, dass ich bin in Norddeutschland, im protestantischen Norddeutschland, in einer protestantischen Familie aufgewachsen, dass die armen Katholiken, die dort angestrandet waren aus Oberschlesien, ihren Gottesdienst feiern wollten. Und die hatten natürlich keine eigene Kirche bis in die 60er Jahre und hatten aber einen Priester und eine Gemeinde. Und die durften die, ja ursprünglich mal katholische Kirche, dann aber in der Reformation den Wüstgläubigen anheimgefallene protestantische Kirche nutzen. Was macht der Priester, bevor er den Gottesdienst dann hielt? Der weihte die Kirche neu. Das war ein Skandal. Ja, also sozusagen, das ist weg, das kennen wir heute nicht mehr. Das kenne ich nur noch aus den Erzählungen meiner Eltern und Großeltern. Aber wir haben heute andere religionspolitische und kulturpolitische Debatten von Fremdheit, von Anderssein, von Zugehörigkeit. Das ist ein bisschen Déjà-vu und dann ist es doch anders.
Das darf ich kurz eine Frage anschließen daran. Und zwar, was glauben Sie, welche Rolle spielt die vermeintliche oder die Wahrnehmung von kulturellen Unterschieden in Bezug auf die Flüchtlinge, die kommen, welche Rolle spielt die wirklich für sozusagen die Bereitschaft der Gesellschaft, diese aufzunehmen? Weil wenn wir nochmal ganz kurz auf den Vergleich zurückkommen zu den Vertriebenen der Nachkriegszeit, man denkt so, ja, das waren dann ja auch Deutsche, die sind dann ja auch, also die sprachliche Hürde war kleiner, aber es stimmt ja nicht, die Leute sind ja damals als maximal fremd wahrgenommen worden und das eine hatte mit einem politischen Reflex zu tun, weil das einfach unangenehme Erinnerungen an den Niedergang oder an den Nationalsozialismus und an den Niedergang des Nationalsozialistischen Reiches waren, zum einen, aber auch, man hatte ja damals kein Internet. Also man kann sich ja sozusagen die kulturelle Fremdheit alleine zwischen Dörfern, die das nicht wissen, was sind es für Leute, war die Welt damals, also wurde da die kulturelle Fremdheit nicht viel größer empfunden als wir heute. Wir wissen doch heutzutage mehr über Syrien als damals eine bayerische Bäuerin über das Sudetenland, oder? Also
Frage nach kultureller Fremdheit, Herr Kuhn, Sie haben die historische Frage eben schon so gut gelöst und beantwortet. Ich lasse Ihnen jetzt auch den Vortritt, darüber muss ich ein bisschen nachdenken.
Okay, natürlich ist es ein Unterschied heute und natürlich haben wir ganz starke, Sie haben es auch schon gesagt, Protestantismus, Katholizismus, heute haben wir Islam und eine ganz große Angst vor Überfremdung des Islams und man darf die religiösen Fragen tatsächlich nicht unterschätzen. Sie sind immer noch ein ganz starkes, großes Fundament unserer Gesellschaft. Ich bin auf jeden Fall dabei, wenn Sie sagen, es dauert, wir müssen bei dem Thema Migration tatsächlich in Generationen denken. Also das geht nicht innerhalb von 1, 2, 3, 4, 5 Jahren. Wir setzen ein paar Programme auf und zack haben wir sozusagen in Anführungszeichen gleichgeschaltete deutsche Mitbürger. Ich habe das in meinen New Yorker Jahren gesehen, ganz stark. Das ist ja sozusagen der Schmelztiegel schlechthin. Da kommen oder kamen auch immer wieder neue Migrationsgruppen an von Puerto Ricanern, dann waren es die Dominikaner, Haitianer, irgendwann kamen die Bosnier und Serben in den 90er Jahren und so. Und den Letzten auf dieser Migrationsleiter beißen immer die Hunde, das ist so. Wobei es interessant ist, dass die erste Einwanderergeneration meistens die ist, die noch relativ gut ankommt, die auch sehr dankbar ist, dass sie neues Heim gefunden. Schwierig sind meistens die zweiten Generationen. Die sitzen irgendwie kulturell zwischen den Stühlen. Besonders dann, wenn sie noch nicht im Land geboren sind, sondern erst mit 10, 11, 12, 13, 14, 15 hergekommen sind. Das haben wir übrigens auch bei den Spätaussiedlern gesehen, bei dieser Gruppe, die auch erstmal Schwierigkeiten hatten, weil die Jugendlichen damals gesagt haben, ja, das ist irgendwie blöd, hier sind wir die Ivans und zu Hause waren wir die Fritz. Ja, das war wirklich so.
Okay, ich versuche mal auch eine kurze Antwort auf eine sehr schwierige Frage. Was ist Kultur, was sind kulturelle Unterschiede? Da gibt es ja ganze Bibliotheken, die damit zu füllen sind. Ich versuche es anekdotisch. Was ist der Unterschied zwischen Hertha Müller und Günter Grass? Beide sind Nobelpreisträger. Nein, das ist nicht der Unterschied, das ist gemeinsam offensichtlich. Die eine hat einen Migrationshintergrund, die ist in Rumänien geboren und aufgewachsen. Und der andere hat auch einen Migrationshintergrund, der ist nämlich in Danzig geboren und aufgewachsen. So, was ist der Unterschied und die Gemeinsamkeit zwischen der eben etwas ironisch zitierten Traktoristin aus Kasachstan und dem Bauern in meinem Heimatdorf, der auch Traktor gefahren hat? Die konnten beide Traktor fahren. So, was ist der Kern meiner Anekdote? Es gibt andere Unterschiede zwischen Menschen und auch Gemeinsamkeiten zwischen Menschen als kulturelle Nähe, kulturelle Fremdheit, und wir müssen definieren, was Kultur ist. Zwei Intellektuelle verstehen sich wahrscheinlich ganz schnell. Günter Grass, selig, mit Hertha Müller, oder Hertha Müller mit Navid Kermani, dem Träger des Deutschen Buchpreises und Kind aus einer Einwanderer- oder Halbeinwanderer-Familie. Ja, sozusagen die Differenz wird auch anders, oder die Unterschiede entstehen auch anders. Ne? Berufliche Gemeinsamkeit, Frauen und Frauen, Männer und Männer, Protestanten und Protestanten, Christen und Christen. Die Aufnahme von syrischen Christen war offensichtlich etwas, was anfänglich in der momentanen Migrationsbewegung ganz problemlos schien, bis man gemerkt hat, das christliche Gemeinsame langt vielleicht doch nicht, um so viel Gemeinsamkeit zu schaffen, weil noch andere Sachen da waren, wie Sprache, wie Habitus, wie Umgangsformen, wie Bildungsstand, wie, was weiß ich, Kulinaria. Das kann man durchdeklinieren. Ich bin kein großer Freund von dieser Kulturfrage und alles als kulturelle Differenz aufzulösen. Soziale Differenzen spielen auch eine Rolle. Ne? Und dann, wenn man ein bisschen modernen Begriff von einer Gesellschaft hat, dann ist eine Gesellschaft immer vielfältig. Sie ist geschichtet, sie ist stratifiziert oder was weiß ich, sie lebt von Differenz. Nationale Einheit, Homogenität, und jetzt bin ich böse, Volksgemeinschaft, ist eine Projektion, ist eine negative Utopie, ist etwas, das funktioniert nicht. Vielfalt, das müssen wir jetzt nicht predigen, das wird viel zu viel gepredigt, Vielfalt ist einfach erstmal etwas, was eine Tatsache ist, was da ist, und Unterschiede, die da sind. Das gehört zu einer modernen Gesellschaft und zur modernen Welt.
Da würde ich gerne einhaken. Da bin ich Ihrer Meinung. Ich sehe mal, wir haben uns ja längst verändert als Land, ob wir das wollen oder nicht. Wir können auch mal ganz kurz die Frage stellen, ob das Zeitalter der Nationalstaaten nicht eigentlich längst vorbei ist, aus verschiedenen Gründen. Ja? Ob wir nicht längst dabei sind, schon alleine mit dem europäischen Gedanken, uns davon ohnehin zu verabschieden, und ob das Zeitalter der Nationalstaaten ohnehin so selig gewesen ist, lässt sich auch darüber streiten. Fakt ist, das Internet nimmt keine Rücksicht mehr auf irgendwelche Nationalstaaten. Und wir haben das Internet. Wir befinden uns in der Lichtgeschwindigkeit. Jede E-Mail ist Lichtgeschwindigkeit. Zack. Ja? Alles ist miteinander vernetzt. Die Welt wächst ohnehin mehr zusammen, wird internationaler, wird globaler. Ja, wir haben eine Arbeitsmigration auch aus Deutschland heraus. Wir dürfen mal eins nicht vergessen, es gibt auch eine Emigration. Ja, und zwar eine ganz starke. Erstmal historisch gesehen gab es auch in der Nachkriegszeit deutsche Wirtschaftsflüchtlinge, die in die USA gegangen sind zum Beispiel. Nicht wenige, mehr als 750.000 damals über Bremerhaven via Seeweg nach New York und so weiter. Ich habe damals in New York da noch einige von denen kennengelernt. So, das ist das eine. Auch heute haben wir noch starke Migration. Junge Akademiker wandern ab aus diesem Land, weil sie in anderen Städten, in anderen Ländern bessere Arbeitsmöglichkeiten haben. So, ich hatte heute Morgen hier gerade eine Gruppe an der, das waren junge Tschechen, die an einer deutschen Schule lernen und ein deutsches Abitur machen, weil sie gerne in Deutschland studieren müssen. Die Lehrer wiederum sind Deutsche, die in Tschechien arbeiten, also Arbeitsmigranten, und die sagen, ich hätte mir das vor 20 Jahren nie träumen lassen, dass ich irgendwann mal als Lehrer in Tschechien arbeite. Wir haben bereits eine komplett veränderte Welt. Und vielleicht ist es gar nicht so dumm, wenn wir uns intelligent aufstellen und uns bereits jetzt schon möglichst vielfältig und breit, auch kulturell breit aufgestellt und international aufstellen.
Herr Kuhn, jetzt mache ich das, was ich in zwei Sätzen am wenigsten gern mache. Ich setze an zur Rettung des Nationalstaats. Ui. So, der Nationalstaat ist das politische Gebilde, das Rechte verleiht. Die überwiegende Zahl von Rechten. Ein Teil der Rechte kommen über die EU, über was Globales kommen ganz wenig oder kaum Rechte. Und wenn es um das Existenzielle geht, die Zugehörigkeit, einen Pass zu haben, Wahlrecht zu haben, Bürger, Staatsbürger, Citoyen zu sein, braucht es diese Rechte, die der Nationalstaat verleiht. Ich bin kein Liebhaber von Nationalstaat, auch kein Apologet von Nationalstaat. Wenn man ein bisschen über die Geschichte des 20. und 19. Jahrhunderts weiß, dann nicht. Andererseits sollten wir uns vor Schwarz-Weiß-Bildern, sollten wir uns, was ist das Verb dazu? Hüten, genau, hüten, danach habe ich gesucht. Der Nationalstaat im Ursprung war nicht schlecht und böse und autoritär, der hatte auch was Emanzipatorisches, wenn Sie an Deutschland denken oder auch an Frankreich denken. Weg von dieser dumpfen Kleinstaaterei hin zu, ne, was Größerem, ähnlich wie ein europäisches Projekt oder ein globales Projekt. Das darf man nicht vergessen, indem man nur auf die Gräuel, die der Nationalstaat im 20. Jahrhundert verursacht hat und der Nationalismus und nationalistische Ideologien und völkische Ideologien. Das waren jetzt viel mehr als zwei Sätze. Ich bin damit durch.
Super.
So, und der Nationalstaat ist natürlich nicht mehr passgerecht für eine so hochmobile Gesellschaft, bin ich auch bei Ihnen. Das ist von Widersprüchen geprägt. Aber die EU, das ist jetzt der zweieinhalbte Satz, die EU im Moment in ihrer zu wenig Europa, zu wenig Union und nicht handlungsfähig. Ich bin ein flammender Europäer. Ich war in einer studentischen europäischen Jugendbewegung in meiner Studentenzeit engagiert. Aber diese EU ist fahlen, faden Nachgeschmack. Die hat ja überhaupt gar keine Idee mehr.
Es ist eine Schande, was zurzeit passiert, dass sich andere EU-Länder überhaupt nicht in dieser Flüchtlingsdebatte an diese Flüchtlingssituation, ich möchte es gar nicht Krise nennen, ich möchte es einfach eine Flüchtlingssituation nennen, beteiligen und ihre Grenzen versuchen dicht zu machen. Da völlig klar. Ja. Wir sind in Europa mal mit einer ganz anderen Idee angetreten. Ich wollte nur sagen, ich will auch den Nationalstaat nicht abschaffen.
Vielen herzlichen Dank, Helmut Kuhn. Vielen herzlichen Dank, Rainer Ohliger. Vielen herzlichen Dank an Sie für Ihre Geduld, für Ihr Mitdenken, Mitdiskutieren. Ich glaube, ich kann Sie noch zum kurzen Verweilen hier einladen, wenn ich das richtig verstanden habe. Kommen Sie bald wieder und auf jeden Fall kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank.